Nachdem König David überführt wurde von seiner Sünde, die er begangen hat, als er Ehebruch mit Bathseba vollzog und dann sogar den Tod ihres Mannes herbeiführte, da verfasst David einen bewegenden Bußpsalm, Psalm 51. Und in diesem Psalm geht er auf unterschiedliche Aspekte von Sünde ein. Man merkt richtig in diesem Psalm, wie sehr er mit seiner eigenen Sünde konfrontiert ist und darüber nachdenkt, was Sünde ist und was das bewirkt und wie es zu verstehen ist. Zum Beispiel geht er darauf ein, dass jede Sünde, auch das Unrecht gegenüber anderen Menschen, zuallererst eine Sünde gegen Gott ist. Sünde ist immer gegen Gott gerichtet. Er, der Herr ist, der Gesetzgeber. Und er erwähnt in diesem Psalm auch, dass Gott allein wirklich von Sünde reinwaschen kann. Denn er fleht um Vergebung und um Reinwaschung dieser Sünde. Er fleht Gott darum. Der Einzige, der wirklich Sünden vergeben kann, Sünden reinwaschen kann, ist Gott. Und in diesem Psalm geht David auch darauf ein, dass Sünde auch immer etwas mit unserem Herzen zu tun hat. Nicht nur mit äußeren Taten. Es ist tatsächlich etwas Inwendiges. Und eine Wahrheit im Inneren, nennt David es. Aber ein Aspekt ist für unser heutiges Thema von besonderer Bedeutung. Nämlich Psalm 51, Vers 7. Hier heißt es: Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. In dieser Auseinandersetzung mit seiner Sünde, die er begangen hat, von der er von dem Propheten Nathan überführt wurde, in dieser Auseinandersetzung mit der Sünde, mit dieser ganz konkreten Tatsünde, da erkennt er: Nun, das ist nicht mein einziges Problem. Diese Sünde, die ich begangen habe, sie steht in einer Verbindung mit einer Sünde, mit einer Sündhaftigkeit, die ich schon mit mir rumtrage seit meiner Geburt. Also David bezeugt hier, dass er nicht erst angefangen hat zu sündigen, als er ein Teenager war oder als er selbstverantwortlich das Erwachsenenalter erreichte, sondern schon seit seiner Geburt ist er mit Sünde behaftet. Als neugeborenes Baby war er nicht unschuldig und rein, sondern bereits bei der Empfängnis war klar, der kleine David, das wird ein Sünder. Sünde wird also nicht erst durch schlechte Vorbilder oder durch ein böses Umfeld oder durch falsche Gewohnheiten erlernt, sondern die Sünde gehört zu dem Wesen des Menschen von seinem ersten Herzschlag an. Der Mensch ist gefallen in einen Stand der Sünde und des Elends. Das hatten wir in der letzten Katechismusfrage behandelt. Und worin besteht nun diese Sünde, diese Sündhaftigkeit? Darum geht es in der 19. Frage des baptistischen kleinen Katechismus. Frage 19. Worin besteht die Sündhaftigkeit des Standes, in den der Mensch gefallen ist? Die Antwort lautet: Die Sündhaftigkeit des Standes, in den der Mensch gefallen ist, besteht in der Schuld von Adams erster Sünde, dem Mangel der ursprünglichen Gerechtigkeit und der Verdorbenheit seiner ganzen Natur, was man gewöhnlich Erbsünde nennt, samt allen Tatsünden, die aus ihr hervorgehen. Hier im Katechismus werden drei Aspekte aufgezählt, warum ein Mensch schon seit der Geburt in einem Stand der Sünde sich befindet. Warum dieser Sündenfall zu einer Gefallenheit der ganzen Menschheit führte, und zwar, dass jeder Mensch von Geburt an ein Sünder ist. Der erste Aspekt ist die Schuld von Adams erster Sünde. Dies ist die zugerechnete oder angerechnete Schuld. Der Mensch ist schon von Geburt an in einem Strafverfahren. Er ist bereits in einem Strafverfahren schuldig gesprochen. Denn Adam, unser erster Vorfahre, aber auch direkter Stellvertreter und Bundeshaupt im Garten Eden für alle seine Nachkommen, er hat den Bund mit Gott gebrochen. Aber er war unser Repräsentant. Und damit ist die Schuld, die Strafe, die er verdient hat, auf die ganze Menschheit gebracht. Wir haben diese Zurechnung von Adams erster Sünde in der 17. Frage genauer betrachtet, also vor 2 Einheiten. Darum werden wir heute nicht ausführlicher darauf eingehen. Ich wiederhole nur nochmal den entsprechenden Bibelvers in Römer 5, Vers 19, da fasst Paulus es so zusammen: Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Also ein wichtiger Bestandteil der Sünde des gefallenen Standes ist, dass die Schuld Adams, sein Ungehorsam, diese Übertretung, die er als unser Bundeshaupt getan hat, dass sie uns, seinen Nachkommen, zugerechnet wird. Und darum ist schon ein neugeborenes Baby schuldig vor Gott durch Adam. Aber das ist nicht die einzige Ursache für die Sündhaftigkeit des menschlichen Standes. Der zweite Grund ist dieser, der Mangel der ursprünglichen Gerechtigkeit. Und was hat das zu bedeuten? Mit dem Mangel an ursprünglicher Gerechtigkeit ist gemeint, dass kein Mensch in dem Zustand geboren wird, wie Adam ursprünglich geschaffen war. Adam wurde, wir erinnern uns, in dem Bild Gottes geschaffen, in vollkommener Erkenntnis, Gerechtigkeit und Heiligkeit. Adam war nicht neutral, also irgendwie weder gut noch schlecht, einfach so ein unbeschriebenes Blatt. Nein, er war sehr gut geschaffen, heißt es in der Bibel. Mit einer natürlichen Liebe zu Gott, einer Neigung zum Guten und reinen Empfindungen. Er war in dem Bild Gottes geschaffen. Und zwar gut geschaffen. Er spiegelte das Wesen und er spiegelte auch die Herrschaft Gottes im Kleinen wider, als dieses Abbild Gottes. Nach dem Sündenfall lesen wir dann, dass Adam einen Sohn zeugte und es heißt in seinem Bild. Das Bild Gottes ist nicht völlig ausgelöscht, aber es ist verzerrt durch die Entstellung Adams. Seither tragen wir das Bild Gottes in Adams entarteter Form. Versteht ihr, was ich meine? Adam war direkt als Bild Gottes geschaffen, aber er hat gesündigt und damit waren diese positive Gerechtigkeit, dieses sehr Gute an ihm, womit er Gott abbildete, widerspiegelte, es war verzerrt. Und die Nachkommen, die er gezeugt hat, die hat er nicht im Bild Gottes gezeugt, sondern in seinem Bild. Da ist etwas vom Bild Gottes noch enthalten, finden das auch unter anderem im Jakobusbrief, werden wir bald dahin kommen, aber eben in dieser entarteten Form von Adam. Wir haben also nicht nur die Schuld durch Adams Bundesbruch, sondern wir werden auch nicht mit der ursprünglichen positiven Gerechtigkeit und Heiligkeit geboren, die Adam noch im Garten Eden hatte. Keiner von uns kommt so auf die Welt, wie Adam seinen ersten Tag erlebte. In diesem Zustand, in dem er geschaffen war. Manche stellen sich das so vor, dass ein Kind noch so ganz unschuldig ist, so völlig fähig zu allem Guten. Aber das ist nicht die biblische Lehre. Sondern wir spiegeln Gottes Bild von Anfang an in einer verzerrten und entstellten Form wieder. In Hiob 14, Vers 4, da klagt Hiob selbst: Wie könnte ein Reiner vom Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Also, jedes Kind, das auf die Welt kommt, so rein und süß und lieblich es aussieht, es ist geistlich gesprochen bereits unrein, weil es von Unreinen herkommt. Wir leben nicht so, wie wir es vor Gott schuldig sind. Das bedeutet, es mangelt uns von Natur aus an Erkenntnis im Verstand, geistliche Erkenntnis. Wir erkennen und verehren Gott nicht so, wie es Gott gebührt, von Natur an. Wir können zwar nachdenken und wir lernen auch, uns zu artikulieren und manchmal zu philosophieren und alles Mögliche an klugen Gedanken zusammenzubringen, doch wir gebrauchen es nicht in der rechten Weise, um über die Offenbarungen Gottes nachzusinnen und seine Werke zu preisen und ihm in allem zu erkennen. Der Mensch ist wieder wie der Vogelstrauß, von dem es in Hiob 39 heißt, Gott ließ ihn Weisheit vergessen und gab keinen Anteil an Einsicht. Und mittlerweile fand man heraus, dass ein Auge eines Straußes größer ist als sein Gehirn. Und in gewisser Weise entspricht das dem geistlichen Verständnis des Menschen. Sein Auge ist größer als seine Erkenntnis. Seine Gier größer, als dass er erkennt, wer Gott ist, wer ihn geschaffen hat, wozu er lebt, wozu er dieses Leben gebrauchen soll. Es mangelt uns an der Erkenntnis, die wir vor Gott haben sollten. Außerdem mangelt es uns an uns Menschen von Natur aus an Gerechtigkeit im Willen. Adam war aufrichtig geschaffen, schreibt Salomo und Prediger. Eine Freude an Gerechtigkeit, einen Willen zum Guten hatte er. Aber dieser gerechte Wille, der fehlt uns. Jedes kleine Kind will gerne Schokolade oder gerne Eis oder, könnt ihr euch vorstellen, aber kein Kind sehnt sich nach Gerechtigkeit. Kein Kind sehnt sich von Natur aus danach, gehorsam zu sein gegenüber dem Gebot Gottes. Diese positive, aktive Gerechtigkeit, sie mangelt uns, mit der wir Gott in diesem Leben verherrlichen sollen. Und es mangelt uns auch an Heiligkeit in den Empfindungen. Unsere geistlichen Empfindungen zum Heiligen sind wie so gestutzte Vögel. Wir können unsere Gefühle nicht emporschwingen zu dem, was heilig und gut ist, sondern sie bleiben auf diesem Boden dieser Welt. Sie bleiben so völlig auf dem Grund, auf dem Irdischen. Und dieser Mangel an Gerechtigkeit ist Sünde. Warum? Weil es ein Mangel an Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes ist. Als Menschen sind wir nicht nur verpflichtet, gewisse Dinge zu unterlassen, also dass wir nicht morden sollen und nicht stehlen sollen und so weiter, sondern wir sind auch dazu geschaffen, Gott zu verherrlichen und uns an ihm zu erfreuen. Und das mangelt uns bereits, dass wir überhaupt unser Leben zum Guten vor Gott ausführen. Der Mangel an ursprünglicher Gerechtigkeit gehört zu der Sünde unseres gefallenen Standes. Wir führen nicht aus, wozu Gott uns Menschen geschaffen hat. Wir kommen der Pflicht unseres Daseins nicht nach. Wir ermangeln die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Doch der Mensch ist nicht nur verlustig aller guten natürlichen Fähigkeiten und Eigenschaften, sondern er ist darüber hinaus auch noch gefüllt mit schlechten und bösen Eigenschaften. Und das ist der dritte Aspekt, die Verdorbenheit der ganzen Natur. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, hat nicht nur einen Mangel an ursprünglicher Gerechtigkeit, sondern er ist sogar verdorben in seiner ganzen Natur. Er kommt also nicht positiv zur Welt, also plus drei, so wie Adam geschaffen wurde. Er kommt auch nicht neutral zur Welt, irgendwie so einfach auf Null, sondern er kommt negativ zur Welt. Minus drei. Er ist im Minusbereich. Er ist gefüllt mit sündigen Begierden. Er ist geprägt von einer verdorbenen Natur. Und das betrifft jeden Menschen. Die Sünde ist zu allen Menschen hindurchgedrungen, lesen wir in der Bibel. Auch die Kinder von Christen werden mit einer verdorbenen Natur geboren. Und davon zeugt hier David im Psalm 51, siehe, in Schuld bin ich geboren. Und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Nun, Davids Mutter war nicht außerordentlich sündig, sündiger als alle anderen. Es geht hier nicht darum, dass David seine Mutter anklagt, sondern er sagt, diese sündige Natur, sie ist schon seit meiner Empfängnis ein Teil von mir. Diese verdorbene Natur, die mich anreizt zu all den Sünden, die ich jetzt in Taten vollbringe, das geht zurück bis auf den Tag meiner Geburt. Die Bibel nennt die Verdorbenheit das Fleisch oder den alten Menschen oder das Gesetz oder die Gesetzmäßigkeit in unseren Gliedern. Und wenn es im Katechismus hier heißt, die ganze Natur, dann bedeutet das, dass kein Bereich des Menschen ausgenommen ist von dieser Verdorbenheit. Es ist nicht nur der Wille oder es ist nicht nur der Verstand, sondern es sind alle Bereiche des menschlichen Lebens, die von dieser sündigen Verdorbenheit betroffen sind. Wir sprechen hier auch von der totalen Verdorbenheit. Allerdings bedeutet es nicht, dass jeder Mensch so sündig und so böse ist, wie es nur irgendwie möglich ist, dass jeder Mensch irgendwie so eine Art kleiner Hitler ist. Nein, aber natürlich gibt es Unterschiede, wie sehr die Sünde im Leben ausgelebt wird. Aber die Verdorbenheit der ganzen Natur zeigt an, der Mensch hat nicht einen einzigen Teil, der von der Sünde unberührt ist, den man nur irgendwie erweitern muss. Der Mensch hat keinen guten Kern, kein inneres Licht, sondern alles im Menschen ist besudelt. Alles ist beschmutzt, alles ist beeinflusst und verdorben durch die Sünde. Und damit ist jeder Mensch von Natur aus fähig zu jeder Sünde. Zu den schlimmsten Sünden. Es ist alles angelegt in unserer Natur. Keine Kapazität, keine Eigenschaft, keine Fähigkeit, kein Wesenszug des Menschen ist gänzlich frei von Sünde. Und hier möchte ich mal ein paar Dinge einfach nur auflisten. Der Verstand. Die Bibel sagt, der Verstand des natürlichen, des gefallenen Menschen ist verfinstert und blind. Epheser 4, Vers 18 zum Beispiel. Sie sind verfinstert am Verstand. Hier redet Paulus von gottlosen Menschen. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Deutlicher könnte man es nicht ausdrücken. Von Natur aus sind wir unwissend. Wir erkennen nicht, wie wir erkennen sollten. In Johannes 1 heißt es, er, Jesus, war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Die Menschen erkennen ihn nicht als Gott. Sie nehmen ihn nicht an. Hier ist eine Dunkelheit, eine Verfinsterung, eine Verhärtung des Verstandes. Oder Paulus schreibt in 1. Korinther 2, Vers 14, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Also der natürliche Mensch, wenn er etwas hört von Gott, wenn er liest in der Bibel, wenn er all das damit konfrontiert wird, dann sagt er, das ist doch Unsinn. Das ist doch töricht. Das ist doch eine Dummheit. So verfinstert ist der Verstand. So weit ab ist die Erkenntnis gekommen, dass wir unseren eigenen Schöpfer nicht mehr erkennen. Und dass wir uns auch noch klug fühlen dabei. Dass wir uns für weise halten. Aber nicht nur der Verstand, sondern auch der Wille. Der Mensch will nicht, was gut ist und was Gott gefällt. Er ist abgeneigt zu allem wahrhaft Guten. Er ist frei, das Böse zu wollen, also der Mensch ist kein Roboter, der einfach nur irgendwie programmiert ist. Es gibt eine Freiheit des Willens, allerdings nur im Bereich des Bösen, nur im Bereich der Sünde. Aber der Mensch, er ist nicht fähig, sich selbst umzukehren. Er ist nicht fähig, das Gute zu wollen. Der Mensch ist fähig, das zu tun, was er will. Nur ist er nicht fähig, das zu wollen, was er soll. In Johannes 8, Vers 44, da sagt Jesus, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Also, unser Wille, der Wille des gefallenen Menschen, er ist gleich den Begierden des Teufels. So gefallen, so beschmutzt, so unrein. Die Bibel sagt, es ist Feindschaft gegen Gott, Widerstand gegen sein Gesetz. Und übrigens auch ein Widerstand gegen das Evangelium. Der Mensch, er will weder das Gesetz akzeptieren, noch freie Gnade. Das eine spricht gegen seinen Willen, das andere gegen seinen Stolz. Der Mensch hat eine Abneigung gegen das höchste Gut, aber eine Zuneigung zu allem Bösen. Das, was Gott im Gesetz verbietet, das hat eine umso mehr große Anziehungskraft auf den menschlichen Willen. Das kennen wir auch im Kleinen. Das, was Eltern verbieten, ist besonders verlockend für Kinder. Und so ist es auch bei jedem Menschen, auch bei den Erwachsenen, das, was Gott verbietet, das, was, wovon wir eigentlich wissen, es ist das, was Gott nicht gefällt. Irgendwie gibt es dort eine Anziehungskraft. So wie sich ein Schwein nach dem Schlammtümpel sehnt, so sehnt sich der Mensch von Natur aus in seinem Willen nach dem, was ihn verunreinigt. In Römer 8, Vers 7 heißt es, weil die Gesinnung des Fleisches, also hier ist die gefallene Natur, die sündige Natur gemeint, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Feindschaft gegen Gott. Oder vielleicht eines der deutlichsten Verse finden wir in Epheser 2, in den ersten drei Versen. Epheser 2, Abvers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Also die Sünden, sie haben unsere sündige Natur, sie hat uns so ferngenommen von all dem Guten, dass wir dem gegenüber wie tot sind. Die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr, also jeder, auch jeder Christ, er kann sagen, oh ja, das traf auf mich zu, ohne Ausnahme. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Seht ihr, der Wille völlig verdorben. Es war der Wille des Fleisches, der Wille der sündigen Natur und nicht der Wille zum Guten, ein geistlicher Wille, der dem Gesetz Gottes untergeordnet ist. Unwille, das Gesetz zu befolgen, aber auch Unwille, das Evangelium der Gnade anzunehmen. Das ist der Wille des Menschen. Wir kennen die Stelle, wo Pilatus die Volksmenge fragt. Ich gebe euch einen frei, wen wollt ihr? Wen wollt ihr? Und der natürliche Mensch ruft, Barabbas! Wir wollen lieber einen Mörder als Christus zu unserem Herrn. Das ist der Wille des Menschen. Und das entspricht der Gefallenheit, der Sündhaftigkeit unserer Natur. Und es braucht Gottes Eingreifen. Es ist so notwendig, dass Gott hier etwas verändert, damit dieser Wille umgekehrt werden kann. Davon schreibt Paulus in Philipper 2, Vers 13, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Wir können noch nicht mal das Gute wollen, ohne dass Gott in uns einen guten Willen schafft. Und dann das ganze Herz. Damit meine ich die Gesinnung, die Empfindungen, all das, was so unsere Entscheidungen betrifft. Sie sind fehlgeleitet, sie sind verkehrt, sie sind auf Falsches gerichtet, auf das, was nichtig ist, was vergänglich ist, auf sündige Lüste, anstatt auf Gott und auf das, was gut ist. In Römer 8, Vers 5 heißt es, denn die, die nach dem Fleisch sind, also die, die auf diese sündige Natur gerichtet sind, die sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Also von Natur aus ist unser ganzes Herz, unsere ganzen Empfindungen, unsere ganzen Sehnsüchte auf sündige Dinge ausgerichtet. Auf fleischliche Dinge, auf irdische Dinge. Und eben nicht auf geistliche. Gott selbst, er sagt in 1. Mose 6, Vers 5, der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Das ist die Gefallenheit der menschlichen Natur. Das Herz ist ausgerichtet, die Gedanken des Herzens nur böse. Nicht immer nur so böse, wie es sein kann, aber entweder im geringeren oder im höheren Maße böse. Sündig, schmutzig, unrein, ungeistlich. Thomas Boston, der weise Puritaner, er schreibt, der natürliche Mensch ist ein geistliches Monster. Sein Herz ist, wo seine Füße sein sollten, fest auf der Erde. Seine Sohlen sind gegen den Himmel gerichtet, wo sein Herz hin ausgerichtet sein sollte. Er liebt, was er hassen sollte und hasst, was er lieben sollte. Er freut sich an dem, worüber er trauern sollte und er trauert, worüber er sich freuen sollte. Er rühmt sich seiner Schande und ist beschämt, worüber er sich rühmen sollte. Er verabscheut, was er sehen sollte und er sehnt sich nach dem, was er verabscheuen müsste. Er handelt im absoluten Gegensatz gegenüber dem apostolischen Aufruf, nach dem zu trachten, was droben ist. Passendes Bild. Der natürliche Mensch ist ein geistliches Monster. Es ist alles verdreht, alles umgekehrt. Aber es ist nicht nur auf Falsches gerichtet, sondern selbst da, wo vielleicht ein Mensch etwas rechtmäßige Dinge nachgeht. Einer ordentlichen Arbeit. Oder er baut eine Familie auf, er heiratet, er hat Kinder. Oder sonst etwas, was nicht böse ist in sich selbst, dann überschreitet die sündige Natur alle guten Grenzen und missbraucht selbst das, was an und für sich rechtmäßig ist, dennoch in sündiger Weise. Ein rechtmäßiger Genuss wird plötzlich zu einer Gier. Die Liebe wird zur Lebenshoffnung, zur Lebenserfüllung. Die Freude wird zur Ausschweifung. Die Gefühle sind immer mit Sünde verbunden. Der natürliche Mensch, der ist nicht in der Lage, so zu fühlen und sein Herz auf das auszurichten, was gut ist, sondern er hängt sein Herz an die falschen Dinge. Und wieder. Wir können aus uns selbst nicht unser Herz verändern. Aber die Bibel beschreibt, dass Gott uns auch unsere Empfindungen erneuern kann. Im Psalm 4, Vers 7, da schreibt David so wunderbar, du hast Freude in mein Herz gegeben, mehr als jenen zu der Zeit, da sie viel Korn und Most haben. Also zur Erntezeit, wo sich die Leute so richtig freuen und schlemmen können und an den natürlichen Gütern freuen und das dann wahrscheinlich auch schnell im Exzess. Und David sagt, oh Gott, du hast eine Freude in mein Herz gegeben, die übertrifft das alles. Das kann Gott tun. Unser Herz erneuern. Unser Herz neu ausrichten. Und auch unser Gewissen ist gefallen. Es ist unzuverlässig geworden im Urteilen und viel zu nachlässig im Entschuldigen. Es ist abgestumpft. Titus 1, Vers 15 heißt es, den Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Und Jesaja schreibt im 5. Kapitel, wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süße machen und Süßes zu Bitteren. Also selbst diese natürliche Instanz, die Gott uns Menschen gegeben hat, dass wir eigentlich durch das Gewissen von Sünde überführt werden und zur Gerechtigkeit hingedrängt werden. Auch das ist nicht gut ausgerichtet. Immer mal wieder flammt es etwas auf und wir merken, oh, das ist eigentlich das, was Gott nicht gefällt. Aber es leitet uns nicht in rechter Weise. Es überführt uns nicht, dass wir wirklich etwas ändern, sondern wir sind viel zu schnell bereit, es abstumpfen zu lassen. Und dann sogar unser Körper. Also die Gefallenheit der menschlichen Natur, das betrifft hauptsächlich unsere Seele. Aber die Bibel beschreibt sogar, dass selbst unser Körper zu Werkzeugen und Waffen der Ungerechtigkeit werden. In Römer 6, Vers 12 heißt es, so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seine Begierden gehorche. Und der Leib, er gehorcht den sündigen Begierden, die unsere Seele vorgibt, die unsere sündige Natur angibt. Und dann in Vers 19, ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Also, unser Leib, selbst das, was wir gebrauchen können, unsere Hände und unsere Beine und all das, was Gott uns geschenkt hat, durch die Verdorbenheit unserer Natur gebrauchen wir es zu allem Übel. Es werden Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Und nun, das ist die Gefallenheit, die Verdorbenheit unserer ganzen Natur. Und aus dieser Verdorbenheit kommen alle Tatsünden heraus. Alles, was du dir vorstellen kannst an Sünden, all das, was du schon getan hast, Jesus sagt, es kommt aus dem Herzen. Das sind nicht einfach nur blöde Umstände. Es ist nicht einfach nur ein schlechtes Vorbild. Aus dem Herzen heraus kommen all die Tatsünden. Und darum die Anwendung. Erkenne, dass Christus der einzige Retter ist für Sünder. Die Bibel, sie beschreibt diese Gefallenheit, diese Sündhaftigkeit unseres Standes so mit so drastischen Worten, dass wir merken, wir haben in uns selbst keinen Ausweg. Da ist nichts in uns, wo wir sagen können, ah ja, wenn wir diese Position nur stärken, dann können wir uns irgendwie retten. Nichts. Wir haben die Schuld von Adam, uns mangelt es an Gerechtigkeit und unser ganzes Leben, unsere ganze Natur ist verdorben. Aber jetzt schauen wir auf Christus, so wie wir es auch im Bekenntnis gerade getan haben. Wir schauen auf Christus. Und die Bibel, sie präsentiert uns Christus als den neuen Adam. Seine Gerechtigkeit wird uns zugerechnet, genauso wie uns Adams Übertretung zugerechnet wurde. Und sein Opfer am Kreuz ist die Bezahlung für unsere Sündhaftigkeit. Er hat gelitten, er wurde bestraft für all die Verdorbenheit und all die Tatsünden unserer Natur, die unsere Natur hervorgebracht hat. Für all das ist er gestorben am Kreuz von Golgatha. Und sein Geist schenkt uns neues Leben und befähigt uns, gegen das sündige Fleisch anzukämpfen. Er allein. Er hatte die vollkommene Gerechtigkeit und er hat sein Leben gegeben als Opfer für unsere Schuld. Er ist ein völlig befähigter Mittler und Retter für uns. Er kann all die Sündhaftigkeit, die uns betrifft, kann er überwinden. Er allein. Die Schuld von Adam, den Mangel an Gerechtigkeit füllt er mit seiner Gerechtigkeit. Unsere Verdorbenheit der Natur und alle Tatsünden bezahlt er mit seinem kostbaren Opfer am Kreuz. Und er schenkt uns seinen Geist, dass wir lernen anzukämpfen gegen die Sünden. Und darum müssen wir erkennen, je deutlicher wir verstehen die Sündhaftigkeit unseres natürlichen Standes, desto deutlicher wird uns, wie sehr wir Christus brauchen. Und vor allem, wie notwendig die Wiedergeburt ist. Dass wir neues Leben brauchen. Und das passt hier so schön in Psalm 51. Da heißt es in Vers 11, in Vers 12, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Und dann finden wir noch in Vers 19, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Also da, wo ich merke, ich selbst habe in mir nichts, man kommt bußfertig vor den Herrn, mit einem zerbrochenen Herzen, aber man bittet Gott, Herr, erneuere mich, schenke mir einen neuen Geist. Ich brauche Wiedergeburt, ich brauche ein neues Leben. Mein natürliches Leben ist völlig verdorben, völlig unnütz, völlig untauglich zu irgendetwas Gutem. Schaffe in mir, was vor dir wohlgefällig ist. Und diese Lehre, sie soll uns auch dahin bringen, dass wir um Vergebung bitten. Dass wir Sünden erkennen und um Vergebung bitten. David erbetet, wasche mich völlig von meiner Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden. Tilge alle meine Schuld. Wir haben keine Ausrede. Wir können nicht sagen, oh, das war nicht meine Schuld. Das war dieser und jener und dieser Umstand. Nein, die Lehre von der Gefallenheit, von der Sündhaftigkeit unseres Standes, sie soll uns dazu bringen, dass wir uns demütigen vor dem Herrn und um Vergebung bitten. Wir sind verantwortlich für all unsere Tatsünden. Auch wenn wir seit Geburt an einen Mangel an Gerechtigkeit haben und eine Verdorbenheit unserer Natur. Und dennoch sind wir vor Gott verantwortlich für jede Tat, die wir tun. Es soll uns nicht dazu bringen, dass wir sagen, das machen ja eh alle. Sondern es soll uns bringen, dass wir von Gott niederfallen und sagen, oh Herr, bitte wasche mich rein. Ich brauche einen Ausweg aus diesem Stand. Sonst bin ich verloren. Ich brauche keine Ausrede. Ich brauche Vergebung. Wasche mich rein. Erneuere mich. Und dann soll diese Lehre uns aufzeigen, wie wichtig es für uns ist, als Christen gegen Sünde anzukämpfen. Wir haben eine neue Natur. Aber es findet sich noch Sünde in unserem Leben. Und Gott belässt es. Auch bei Christen, dass er gegen Sünde ankämpfen muss. Aber er schenkt uns auch Instrumente, er schenkt uns Werkzeuge, er schenkt uns Kraft. Und er schenkt uns einen Willen, gegen Sünde anzukämpfen. David erbetet, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Wir sollten darum beten, Herr, gib mir diesen Geist der Heiligkeit, nimm ihn nicht von mir, sondern ich will weiter der Heiligkeit nachstreben, in Heiligung vorangehen. Auch da, wo ich in Sünde gefallen bin. Oh, lass mich wieder aufstehen und weiter nach Heiligung streben. Er betet, lass mich wiederkehren, die Freude deines Heils. Stütze mich mit einem willigen Geist. Oh Gott, gib mir diese Sehnsucht danach.
und schenk mir die Freude an dem, was gut ist, an deinem Heil, an deinem Segen.
Lehren will ich die von dir Abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren.
Oh, gebrauche mich zum guten Herr. Gebrauche mich, dass ich anderen mitverkünden kann, dass deine Wege gut sind und sie unterstützen kann, dass sie von Sünden ablassen und der Gerechtigkeit nachjagen. Oh, so sehen wir an dieser so dunklen biblischen Lehre von der Sündhaftigkeit unserer gefallenen Natur, von diesem Stand, in dem wir sind seit Adam, dass es uns doch treibt zu Christus und zum Evangelium. Und es lässt uns erkennen, was für ein passender Retter Christus ist. Und wie kräftig das Evangelium ist, uns aus all der Not und aus all diesem sündigen Sumpf herauszuretten und in einen neuen Stand zu setzen. Und davon werden wir dann noch in den nächsten Fragen weiterhören. So lasst uns nun gemeinsam beten.